Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, Sie hier zu sehen und zusammen mit meiner Frau wieder einmal hier zu sein im Hebron-Gottesdienst. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ja, das ist eine leckere Frucht. Ohne Kerne, das gefällt mir. Wunderbar gewachsen. Haben wir eben schon auf dem Bild gesehen. Köstlich zu essen. Vielleicht hat der Apostel Paulus ja tatsächlich an so eine Weintraube gedacht, mit den vielen, vielen Weinträubchen da dran, mit den Weinbeeren, als er seinen Brief an die christliche Gemeinde in Galatien geschrieben hat. Da diktierte er im 5. Kapitel die Verse, die wir in unserer Bibel haben, da die Nummer 22 und 23. Sie sehen es hier schon. Da schreibt Paulus oder diktiert: Gottes Geist lässt in eurem Leben Frucht wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gottes Geist, so beginnt Paulus, Gottes Geist lässt all das in euch wachsen, liebe Brüder und Schwestern, schreibt er. Gottes Geist, er lebt in uns. Wenn wir Jesus Christus unser Leben anvertraut haben, dann können wir gewiss sein, dass Gottes Geist tatsächlich in uns lebendig ist. Er ist uns geschenkt von unserem Vater im Himmel. Und der Geist Gottes spielt eine aktive Rolle in unserem Leben, Tag für Tag. Und es könnte tatsächlich sein, dass der Apostel Paulus an so eine Weinrebe gedacht hat, als er von der Frucht sprach hier. Der Frucht, die Gott in unserem Leben wachsen lässt. All diese Beeren, die zusammen eine Traube bilden. Und nun lade ich Sie ein, dass Sie sich auch bedienen. Ich kaue noch die eine grüne Traube zu Ende. Und wenn Sie sich eine Traube nehmen möchten, sehr gerne, sind ja für Sie da, dann könnten Sie sich vielleicht mal überlegen, ob zu dieser Traube, die Sie sich da abpflücken, eins dieser Worte passt. Ob das vielleicht Ihre Beere sein könnte. Die Beere, die Gott durch seinen Geist in Ihrem Leben wachsen lassen möchte. Schauen Sie sich diese 9 Weinbeeren nochmal eben an auf der Folie. Und dann nehmen Sie sich gerne eine und wenn Sie mögen, sagen Sie bitte ins Mikrofon, welche dieser Beeren wäre denn Ihre, Christel? Magst du dir eine nehmen? Magst du auch sagen, welche Beere das ist für dich?
Geduld.
Geduld, sagt Christel. Maria, auch noch eine? Was wäre denn deine Beere?
Freundlichkeit.
Rainer, möchtest du eine?
Treue.
Treue ist mehr als treu doof. Tatsächlich, oft denken wir, naja, Treue, was soll das denn heutzutage? Nein, das ist wirklich die Beständigkeit, in den Beziehungen zusammenzubleiben. Mögen Sie eine Beere?
Ja.
Welche wäre das für Sie?
Friede.
Aber das ist nicht Friedhofsruhe.
Friede. Also Friede mit jedem Menschen.
Danke. Möchten Sie? herzlich. Mögen Sie sagen, welche Ihre wäre?
Freude.
Ah, Freude ist natürlich fein. Das ist diese, die Freude ist diese Leichtigkeit, die wir empfinden, die Gott uns schenken kann, die uns ein bisschen so Rückenwind gibt, oder? Mögen Sie eine?
Selbstbeherrschung.
Oh ja. Manche mögen, dass sie auch nehmen, aber nicht sagen. Danke sehr. Hier noch? Mögen Sie eine? Nein? Gut. Schwester? Was wäre Ihre Beere?
Geduld.
Ah, da haben wir schon zweimal Geduld. Also Geduld heißt ja tatsächlich aushalten ein bisschen, Zeit haben, sich selbst Zeit nehmen und anderen auch Zeit lassen. Ne? Mögen Sie eine Beere?
Danke. Freude.
Wunderbar. Danke. Und hier noch? Sie müssen nicht, Sie dürfen.
Güte, würde ich sagen.
Ah, Güte ist natürlich wunderbar, denn das ist etwas, wir gehen davon aus, dass man einander gut sein kann und Güte weitergeben kann, nicht immer so gleich so garstig sein. Wer möchte noch?
Rücksichtnahme.
Ah, Rücksichtnahme ist auch prima. Hinterher ist für Sie noch Gelegenheit, sonst werde ich hier gar nicht fertig. Rücksichtnahme, früher stand da in der Bibel Sanftmut. Das ist es aber nicht wirklich, sondern diese Achtsamkeit, die wir einander geben können. Und wer jetzt noch nicht drangekommen ist mit einer Beere, keine Sorge, es gibt für Sie alle hinterher noch, können sich abpflücken. Und es würde mich interessieren, was dann Ihre Beere wäre. Nicht alle neune, sondern eine davon, die für Sie besonders wichtig ist. Schauen Sie mal, welche Frucht hier an erster Stelle steht. Ja, die Liebe. Die anderen 8 Teilfrüchte. Na? Geht nicht weiter? Ist da jemand? Reicht das vielleicht nicht bis hierhin? Eigentlich schon. Vielleicht können Sie es von da hinten weitermachen. Ja, das war es gerade nicht. Da wächst nicht viel Frucht. Da ist die Liebe. Sollen wir mal zurück? Ja. Ich sage Ihnen, wenn es weitergeht, okay? Weil von hier funktioniert es nicht. Die Liebe. Diese anderen 8 Teilfrüchte sind eigentlich nur konkrete Auswirkungen dieser Frucht, die so da oben steht, die Liebe. Denn das wissen wir, wer liebt, hält Frieden. Wer liebt, ist geduldig. Wer liebt, nimmt Rücksicht und so weiter und so weiter. Aber wir wissen auch, das wächst nicht alles auf unserem eigenen Mist. Das muss tatsächlich der Geist Gottes in uns bewirken. So wie der Geist Gottes in Jesus Christus, als er in dieser Welt gelebt hat, all das bewirkt hat. In Jesus hat diese Früchte exzellent ausgelebt in seinem Leben. Da konnten wir das alles beobachten, die Menschen, die mit ihm gewesen sind. Diese Früchte hat Jesus in seinem Leben perfekt verkörpert. Er hat sie ausgelebt. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann sollen auch diese Früchte in unserem Leben heranreifen. Sie spüren, bei dieser Fruchttraube geht es um unser Leben, um unser ganzes Leben. Das Lebenskonzept der Liebe kommt hier zur Sprache. Doch anscheinend ist diese Lebensweise der Liebe alles andere als selbstverständlich. Wir haben sie nicht irgendwie als Grundausstattung in unserem Leben und können darauf zurückgreifen. Wir haben sie nicht so einfach mitbekommen. Denn diese Lebensweise muss uns tatsächlich vom Urgrund der Liebe geschenkt werden, von Gott selbst, von unserem Schöpfer. Und dann kann sie als Frucht in unserem Leben heranwachsen durch den Dünger des Geistes Gottes in unserem Leben. Es ist ein neues Lebenskonzept, das dann in uns eingepflanzt wird, wenn wir Jesus Christus, den Herrn unseres Lebens, sein lassen. Wenn wir ihn in unser Leben hineinholen, wenn wir mit ihm leben. Aber während ich hier mit Ihnen spreche, ist das an? Während ich hier mit Ihnen spreche, haben Sie vermutlich schon daran gedacht, dass Sie in sich selbst ein anderes Lebenskonzept vorfinden. Nächste Folie. Ein anderes Lebenskonzept finden Sie in sich vor. Eins, das so ziemlich das Gegenteil von dem ist, von dem ich gerade gesprochen habe, das Lebenskonzept der Liebe. Und dieses andere Lebenskonzept kenne ich auch von mir. Es ist eine Lebenseinstellung, die zuerst und zuletzt an mich selbst denkt. Eine Art Selbsterhaltungstrieb. So, nochmal. Ich habe es jetzt mal hier versucht, Entschuldigung. Gehen wir mal weiter. Nächste Folie, der Selbsterhaltungstrieb. Ja, der wäre ja eigentlich ganz schön, dass wir uns selbst erhalten können. Wenn dieser Selbsterhaltungstrieb nicht ständig uns tatsächlich selbst im Wege stehen würde und uns mit unseren Mitmenschen in Konkurrenz bringen würde, irgendwie ist das ein destruktives Lebenskonzept. Und dieser Lebenshaltung gibt der Apostel Paulus nun einen Namen. Einen ziemlich drastischen Namen. Nächste Folie. So heißt es bei Paulus hier im Galatertext: Fleisch. Er will sagen, Gottes Geist auf der einen Seite die Frucht entstehen lässt. Und menschliches Fleisch, wie Paulus sagt, auf der anderen Seite. Und diese beiden sind völlig unvereinbar. Sie schließen sich gegenseitig aus und es kommt zu einem Kampf. Da würde ich sagen, willkommen im wirklichen Leben, denn so ist es. Ja, Paulus war Realist. Er kennt unsere reale Lebenswirklichkeit nur allzu gut. Bevor er hier von der Frucht des Geistes spricht, also von diesem neuen Lebenskonzept der Liebe, kommt er auf die Werke des Fleisches zu sprechen. Und da möchte ich Ihnen gerne die Verse vorlesen, die vor diesem Fruchtvers steht. Nächste Folie. Paulus sagt, führt euer Leben im Geist und ihr werdet das Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist. Das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Die beiden liegen miteinander im Streit, sodass ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes leiten lasst, und untersteht ihr nicht dem Gesetz. Ihr Lieben, wir müssen uns ein bisschen an die Ausdrucksweise von Paulus gewöhnen, nicht wahr? Und versuchen, sie zu verstehen, wenn er Fleisch sagt. Selbstverständlich denkt Paulus da nicht an Grillwürstchen oder Steaks auf dem Grill. Fleisch ist bei Paulus der Platzhalter für ein menschliches Lebenskonzept, das ohne Gott auskommen will. Dass ich mir sage, ich brauche eigentlich meinen Schöpfer gar nicht. Ich komme so zurecht. Ich brauche keinen Erlöser, keinen Retter, keinen Helfer. Also ich weiß ziemlich gut, was für mich selbst gut ist und bahne mir meinen Weg, wenn nötig, eventuell auch mal gegen einen Mitmenschen. Neuere Bibelübersetzungen vermeiden den Originalbegriff Fleisch. Aber sie denken, das versteht heute kein Mensch mehr. und schreiben deshalb sinngemäß menschliche Natur oder Eigenwille oder Selbstbezogenheit. Das hilft alles zum Verständnis, darum geht es eigentlich, ja. Aber da steht nun mal Fleisch. Und dabei geht es um nichts anderes als um den normalen Ego-Trip jedes einzelnen Menschen. Aber der Paulus ist Realist und bleibt glücklicherweise nicht bei so theoretischen Konzepten stehen, sondern geht sofort danach in die wirkliche Lebenspraxis rein. Und jetzt wird es heftig. Achtung. Nächste Folie. Es ist ja offensichtlich, schreibt Paulus, was die Werke des Fleisches sind. Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz, Zwietracht, Parteiungen, Missgunst, Besäufnisse, Fressgelage und dergleichen mehr. Ich sage es euch voraus, wie ich es schon mal gesagt habe, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn es bei der Frucht des Geistes um innere Haltungen geht, so spricht Paulus hier von den Werken des Fleisches als von ganz konkret sichtbaren Handlungen. Das kann man alles hören und sehen, was er da beschreibt. Also es geht um das, was Menschen tun, ihr Verhalten. Wenn wir das mal in unsere heutige Welt ein bisschen übertragen wollten, würden wir sagen, andere Aufzählung, Hass-E-Mails schreiben. Fake News in die Welt setzen, verächtliche Kommentare posten, mit Vergeltung drohen, aggressive Wutausbrüche zulassen, mit radikalen Parolen polarisieren und damit unsere Gesellschaft spalten, okkultistische Spielereien und so weiter und so weiter. Die Nachrichten heute sind voll davon. Wenn ich das so aufzähle, werden Sie denken, nur gut, dass wir da nicht gemeint sind, nicht wahr? Wir sind doch nicht so verdorben. Oder denken Sie etwa, dass von diesen 15 Dingen, die Paulus hier auflistet, einige auf Sie zutreffen? Wir sind doch anständig und haben gute Manieren, hallo? Und doch weiß ich, dass manches davon auch in mir steckt. Und dass ich durchaus zu manchem dazu fähig wäre. Ja, dass ich dazu fähig bin. Da sind starke Triebe in mir, die vielleicht gar nicht so leicht zu zügeln sind, wie ich das möchte. Die immer wieder über das Ziel hinausschießen. Wünsche und Begierden in mir, die aber weder mir selbst noch anderen gut tun. Ein paar Beispiele vielleicht. Nächste Folie. Beginnen wir mit dem Zorn. Zorn. Immer wenn meine negativen Gefühle, und die hat ja nun schließlich jeder mal, wenn die in Aggression umschlagen, weit über das hinaus, was zu meinem eigenen Schutz oder zu meiner Verteidigung dient, und wenn ich dann geneigt bin, Gewalt auszuüben gegenüber anderen. Kennen Sie den Ausdruck, wenn Blicke töten könnten? Oder wenn Worte morden? Alles schon mal erlebt, nicht wahr? Oder das nächste Wort, Eigennutz. Wenn mir mein Besitz so wichtig wird, dass ich über den normalen Wunsch nach Sicherheit und Wohlstand hinaus für mich selbst gerne Dinge horte, ohne bereit zu sein, die irgendwie mit anderen zu teilen. Eigennutz. Aber Unzucht? Naja, wenn Sexualität vor allem zur eigenen Lustbefriedigung gelebt wird und nicht zu einer tiefen Gemeinschaft in einer verbindlichen Partnerschaft führt, dann kann das auch schon zur Unzucht führen. Aber was ist mit Besäufnissen und Fressgelagen? Wenn Essen und Trinken einen Stellenwert bekommen, der einfach total übertrieben ist, wenn auf meinen Tellern und in meinen Gläsern sowohl die Qualität als auch die Quantität weit über das normale und gute Maß hinausgehen, dann kann man so vielleicht von sowas sprechen, Besäufnisse und Fressgelage. Also sagen Sie selbst, wird nicht unsere heutige aktuelle Genuss- und Exzessgesellschaft hier von Paulus ziemlich zutreffend beschrieben? Ich finde ja. Und wir Christen, wir leben da mittendrin und lassen uns oftmals bereitwillig mitprägen von dem, was um uns herum immer normaler wird. Nach dem Konzept Fleisch leben längst nicht nur die anderen. Nein, wir Christen kennen das sehr wohl. Denn es ist und bleibt ein Merkmal, ein Teil unseres Menschseins. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, die Kampflinie zwischen Gottes Geist und dem menschlichen Fleisch verläuft mitten durch unser Herz. Wir erleben doch selbst immer wieder diesen Zwiespalt, diesen Spagat, diese Spannung in unserem Herzen, in unserem Gewissen. Wir wissen doch, dass Fleisch und Geist Gegensätze sind und dass es da eigentlich keine faulen Kompromisse geben sollte nach dem Motto, naja, also ein bisschen Fleischeslust darf ich mir ja doch vielleicht gönnen, oder? Und so unterliegen wir in diesem Glaubenskampf immer wieder. Wir unterliegen und leben mit einem zunehmend schlechten Gewissen. Und dann wird unser Kampf im Herzen zum Krampf. Aus Glaube wird immer mehr innerer Stress. Wir sind dann einfach nicht authentisch als Glaubende. Und Paulus sagt es so: Das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Die beiden liegen ja miteinander im Streit, sodass ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wir sind diesem inneren Kampf nicht hilflos ausgeliefert. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert, sondern haben mehr als unsere menschlichen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Wenn wir nur die hätten, wären wir arm dran. Aber nächstes, die Möglichkeit, dass Jesus Christus die Leitung durch seinen Geist in unserem Leben übernimmt, ist doch da. Wenn wir uns für Jesus Christus geöffnet haben und er in unser Leben hineingekommen ist, dann dürfen wir felsenfest davon ausgehen, dass sein Geist in uns lebt. Wenn ihr euch der Führung des Geistes, nochmal zurück, wenn wir die Führung des Geistes überlassen, da heißt es, Gottes Geist will unser Leben führen. Wollen wir das auch? Das ist die Frage. Denn er lässt gute Frucht in uns wachsen, ja, aber nicht, wenn wir es nicht wollen. Wir sollen uns danach ausrichten, aber er möchte es nicht gegen unseren Willen tun. Er möchte mit unserer inneren Zustimmung das neue Lebenskonzept der Liebe in unser Leben hineinwachsen lassen. Und jetzt, ja, es geht um eine Entscheidung. Weil unser Leben wirklich neu geworden ist, weil wir etwas erlebt haben mit Jesus Christus und der Geist Gottes in unser Leben hineingekommen ist, sollen wir uns entscheiden gegen das alte destruktive Lebenskonzept für die neue Art zu leben. Gegen das Konzept der Selbstbezogenheit ohne Gott hin zum Konzept Gottes Geist in unserem Leben Raum zu geben. Und darum möchte ich Sie jetzt einmal ganz konkret und persönlich fragen. In welchem Bereich Ihres Lebens sollten Sie so eine Entscheidung wohl treffen? Vielleicht ist das nicht alles ähnlich und gleich in Ihrem Leben. Vielleicht sagt Ihnen Gottes Geist etwas heute Morgen über Ihren Besitz, Lebensbereich Besitz. oder dem Bereich ihres Temperamentes vielleicht, immer wieder anecken, immer wieder in Konfrontation gehen? Oder wie sieht es überhaupt mit ihren Beziehungen aus? In welchem dieser Bereiche sollten Sie eine Entscheidung treffen? Weg vom Fleisch, von dieser Selbstbezogenheit, hin zum Geist, zu diesem neuen Leben in der Liebe Gottes. Ja, Gottes Geist will etwas in Ihnen, in uns allen wachsen lassen. Eine gute Frucht. Noch einmal unser Leitvers. Eine Frucht, die vielfältig und segensreich für uns selbst ist und für die Menschen, die mit uns leben. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und jetzt komme ich auf den Anfang zurück. Alle, die noch nicht ins Mikrofon gesagt haben, welche Frucht hätten Sie sich gewünscht, die in Ihrem Leben der Geist Gottes noch mal mehr wachsen lässt? Welche Frucht dieser Aufzählung wäre in Ihrem Leben gut? Aber Sie wissen genau, diese Früchte sind ja nicht von einem Moment auf den anderen ausgereift in Ihnen. Das braucht Wachstum. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber seien Sie gewiss, derselbe Paulus hat einmal geschrieben, der in dir angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Also ich finde so schön, dass Paulus diese persönlichen Haltungen, die wir hier lesen, mit dem Begriff Frucht zusammengefasst hat. Und dass man da an eine Weintraube denken kann, wie hier. Ja, eine Frucht ist tatsächlich zum Genießen da. Sie ist lecker. Fruchtig. Saftig. Nahrhaft. Süß. Auch manchmal säuerlich. Erfrischend. Kraftgebend. Das ist eine Frucht. Und genau so soll es in unserem Leben sein. Wir sollen ein Genuss sein, nicht ungenießbar. Ich schließe mit den Worten, mit denen Paulus auch seinen Abschnitt abschließt. Wenn wir durch die Kraft des Geistes Gottes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Amen.